Das Thema in unserer Anbetungszeit jetzt, ich glaube, dass das vom Heiligen Geist gekommen ist und es betrifft unser Glaubensfundament. Das ist eine ganz zentrale Säule unseres Fundamentes, auf dem wir stehen. Die biblische Tatsache von Schuld und Vergebung und dass Jesus das Opfer gebracht hat, was ausreicht für immer, für ewig. Und ich glaube, dass deshalb unsere Fundamente auch unter Beschuss sind vom Feind. Und ich möchte das noch ein bisschen vertiefen, was der Heilige Geist heute deutlich gemacht hat. Ich glaube, dass das stark unter Attacke ist bei uns, unseren Gedanken, unseren Herzen, dass diese Tatsache in Frage gestellt ist oder vernebelt oder verwässert und dass wir uns dann erlauben, andere Dinge zu denken. Deshalb möchte ich das noch weiter vertiefen, weil es so wichtig ist, dass wir aus dieser Vergebung heraus leben und dadurch auch ein gutes Gewissen haben können und dass auch die Freude in unserem Leben freisetzt, die vom Himmel kommt, die nicht ihren Ursprung hier auf der Erde hat. Ja, auch wenn wir lange gläubig sind und wenn wir den Herrn über Jahre kennen, sind wir genauso und trotzdem herausgefordert, dass wir diese Tatsachen, dieses Fundament verteidigen und festhalten. Und dass wir es nicht erlauben, dass uns das verloren geht oder in Frage gestellt wird. Oder dass wir beginnen, andere Dinge zu denken, als was das Wort Gottes sagt. Das ist unser Kampf des Glaubens, dass wir nicht erlauben, dass die Tatsachen, die das Wort Gottes sagt über unsere Errettung, nicht in uns in Frage gestellt sind, dass uns das nicht verloren geht, dass wir nicht anfangen, in Gedanken hineinzukommen, was sich letzten Endes auch auf unser Handeln auswirkt, was falsch ist. Das ist unser Kampf. Ich will euch heute auffordern und neu wach machen. Das ist ein ganz, ganz grundsätzliches und ganz einfaches Thema. Und jeder, der 14 Tage echt gläubig ist und von neuem geboren ist, sollte jetzt da vorne selber erzählen können, was ich erzähle. Das ist ein absolut grundsätzliches Ding, unsere Errettung. Und das hat was damit zu tun, dass Jesus sich geopfert hat und hat bezahlt für unsere Schuld. Und auf dieser Basis, wenn wir schuldig werden, wir bekennen unsere Schuld und er vergibt uns sofort. Was gibt es da für große Fragezeichen in unseren Köpfen? Wenn wir ihm Schuld bekennen, vergibt er sofort. Er wartet nicht 2 Sekunden, nicht 10, auch nicht 1 Minute. Er lässt sich auch nicht noch 1 Stunde leiden in Verdammnis. Er ist so anders als wir. Er vergibt sofort. Und wenn wir das wirklich glauben würden, würden wir anders hier sitzen. Und ich glaube, deshalb will der Heilige Geist das auch beleuchten heute. Ich hatte vorhin ja was erwähnt davon, dass Jesus unser hoher Priester ist. Und die Bibel sagt, dass er diesen Dienst hat in Ewigkeit. Also kein Geringerer als er setzt sich für dich ein. Für mich, für uns. Ich lese uns das mal vor. Und jene sind in größerer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Das bezieht sich auf das priesterliche Geschlecht nach Aaron. Weil sie gestorben sind, waren sie verhindert zu bleiben. Dieser aber, nämlich Jesus, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Das ist die ultimative höhere Qualität. Das ganze Alte Testament ist diese prophetische Vorausschattung von den ewigen himmlischen Tatsachen. Und das Priestertum Aarons ist so dieser schwache Schein von dem ewigen, unveränderlichen Priestertum von Jesus. Und weil es die viel höhere und ultimative, vollkommene Qualität hat, steht dann daher, weil er das ewige, unveränderliche Priestertum hat, daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen. Ich habe bewusst nicht die Stelle genannt, damit er mir zuhört. Weil wir haben verschiedene Übersetzungen und dann lesen wir, was da bei uns alles Schönes steht und was wir alles da schon mal hineingemalt haben. Ich will, dass er mir zuhört, weil das so wichtig ist. Er hat das ewige, unveränderliche Priestertum. Und im nächsten Vers steht, daher kann er die auch völlig erretten. Völlig heißt vollständig allumfassend. Das heißt nicht, irgendeiner von uns geht mit Hängen und Würschen auf allen Vieren gerade so in den Himmel. Das bedeutet die völlige Errettung, dass wir hier völlig in unserem neuen Leben leben können. Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen. Das stimmt vollkommen überein mit dem, was Jesus selber von sich sagte. Ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Deshalb steht es nochmal extra erwähnt, durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Weil er immer lebt, um sich für dich zu verwenden. Ich will dir das heute sagen. Er lebt ewig, um sich für dich zu verwenden. Wir erlauben, dass in unseren Gedanken ein verkehrtes Bild von Gott entsteht, der uns argwöhnisch gegenüber ist und der keine Geduld mehr hat, weil wir oft Fehler machen, weil wir versagen oder weil wir sündigen. Aber das sind die biblischen Tatsachen und daran halten wir fest und das müssen wir glauben und das müssen wir denken. Denn ein solcher hoher Priester geziemte sich auch für uns. Heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, also die von Aaron her, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Denn das Gesetz setzt Menschen als hohe Priester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, das später als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Und das sollen wir glauben. Wir haben einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Er brauchte nicht zuerst für seine eigenen Sünden Buße zu tun, weil er ohne Sünde war. Er konnte das bringen, was wir alle nie bringen könnten. Er konnte das leisten, was auch die Priester von dem Geschlecht Aarons her nie leisten konnten. Sie mussten alle erst für sich selber Opfer bringen. Dann geht es weiter. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Es bezieht sich auf himmlische Tatsachen. Das ist ganz bewusst, kommt das dann noch später in diesem Text. Da geht es nicht um dieses schwache Abbild der Stiftshütte von dem, was Menschen errichtet haben und gebaut haben. Aber was uns deutlicher machen kann, worum es bei den himmlischen Tatsachen geht. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten. Denn sie zuspricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißung gestiftet worden ist. Denn wenn jener erste Bund tadellos wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Den Tadeln spricht er zu ihnen, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht nach der Art des Bundes, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, da ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich kennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde gegenüber ihrer Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Und wir wissen das, wir leben auf der Grundlage dieses neuen Bundes. Und das bedeutet, dieser neue Bund ist ein besserer Bund, aufgrund von besseren Verheißungen gestiftet. Das ultimativ Bessere an dem neuen Bund ist, dass er sogar jetzt auch dafür sorgt, dass es bei uns funktioniert. Das haben wir eben gelesen. Er stellt sicher, dass seine Gesetze auf unser Herz kommen und er stellt sicher, dass er unser Gott ist und wir sein Volk sind. Also, ich weiß nicht, ob das theologisch so einwandfrei ist, aber er sorgt sogar noch für unsere Seite in diesem neuen Bund. Im alten Bund war hier beschrieben, er hatte einen alten Bund geschlossen mit dem Volk, aber sie haben sich nicht dran gehalten und Gott sagt, und ich habe mich auch nicht um euch gekümmert. Und der neue Bund ist auf der Basis von besseren Verheißungen. Nämlich das Versprechen vom Herrn, dass er in unseren Herzen dafür sorgt, dass es gut ist. Was wir dabei zu tun haben ist, es gibt da sicherlich mehr, aber worauf ich heute hinaus will, und da bin ich mir sicher, dass der Heilige Geist das landen möchte heute, dass wir wachen über unsere Gedanken und da ganz, ganz exakt und konsequent sind, uns in diesen zentralen Fragen nicht mehr belügen lassen. Du bist ein erlöstes Kind Gottes. Das bedeutet, in dem Moment, wo du Schuld bekennst, vergibt dir der Herr und du bist frei von dieser Schuld und Gott wird sie nie wieder erwähnen, wird nie wieder irgendeine alte Datei öffnen und sagen, Moment, da war mal das und das. Nie wieder. Und wenn du unzufrieden bist mit dir selber, der Herr ist derjenige, der dein Herz verändert. Wir können aufhören, unser Herz gut zu machen. Hör damit auf. Das Einzige, was der Herr möchte, ist, dass du ihm dein Herz gibst. Und die Bibel sagt ganz klar, dass unser Herz ein verzagtes und schwieriges Ding ist, was wir alle selber nicht erfassen, selber nicht genau kennen und auch nicht verändern können. Also können wir ganz getrost damit aufhören, unser Herz zu ändern. Und wir können uns ganz auf ihn werfen, voller Vertrauen. Er macht es gut. Er schreibt seine Gebote auf unser Herz. Er wird dafür sorgen, dass wir das Richtige wollen. Aber wir müssen in diesem Bereich unsere Gedanken sauber halten. Das ist unsere Verantwortung. Der Teufel attackiert diese Tatsachen mit Lügen. Und wenn du das erlaubst, dann fängst du an, schlecht über dich zu denken. Dann kommt Misstrauen in uns gegenüber dem Herrn. Dann stellt sich das für uns in Frage. Ist denn Gott wirklich gut? Ist er überhaupt noch mit mir? Wird er mit mir sein? Nach dem, was jetzt passiert ist, weiß ich gar nicht mehr, ob ich überhaupt zu Gott kommen kann. All das, was mit diesem weiten Feld der Gedanken zu tun hat. Wenn der Teufel das erreicht, dass wir denken, wir können uns Gott nicht mehr nahen, dann ist das Ziel im Endeffekt erreicht, weil uns dann diese Tatsachen verloren gehen und damit geht unser Fundament verloren. Und an die Stelle tritt dann sich sehr anstrengen müssen und irgendwas aus eigener Kraft bewegen müssen. Und das nennen wir landläufig religiös. Also wir haben Jesus als den hohen Priester. Und das ist, ich hoffe, dass ihr das auch sehen könnt. Da wurde ein Priestergeschlecht eingesetzt im Alten Testament. Aber wir haben jetzt einen Sohn. Das ist eine ganz andere Qualität, auch in der Beziehung. Einen Sohn, der sich gegeben hat. Und der sündlos war und ohne Fehler. Und er konnte dieses Opfer bringen. Und er ist mit seinem eigenen Blut in dieses himmlische Allerheiligste gegangen, für dich und für mich. Und das bedeutet, dass wir seine Gerechtigkeit bekommen haben. Das ist wahre Geistlichkeit. Das ist unser Glaubenskampf. Das ist unsere Aktivität. Diese Dinge zu glauben und alles andere nicht zu glauben. Und wir neigen oft dazu, diesen ganzen Gedankengut irgendwie Glauben zu schenken, irgendwie Raum zu geben in uns, dass wir schlecht sind, dass wir das nicht schaffen, dass das schwierig ist, dass Gott irgendwas Abartiges von uns verlangt. Was weiß ich? Ich denke, wir alle kennen unsere eigenen Lügen. Und wir müssen aufhören, mit diesen Lügen irgendwie gemütlich zu Abend zu essen. Wir müssen aufhören, diese Lügen in uns nett zu behandeln, ihnen irgendwie einen Platz anzuweisen in uns. Wir müssen aufhören, Freundschaft zu haben mit Lügen. Ich habe einen ganz, ganz wichtigen Satz gelesen in so einem umfangreichen Manuskript über Seelsorge und da ist ganz viel Zeug drin gewesen. Und eine ganz entscheidende Aussage, die hat der Heilige Geist mir echt beleuchtet mit 500 Watt Baustrahler. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir ein Fundament aus Wahrheit haben, indem wir die biblischen Tatsachen kennen und auch glauben und vehement verteidigen, wenn wir nicht dafür sorgen, dann werden wir ein anderes Fundament haben. Dann sorgt der Teufel dafür, dass wir ein Fundament von Lügen haben. Und das ist absolut wahr. Entweder du sorgst dafür, dass dein Fundament aus Wahrheit besteht, und das bedeutet, du kennst die Wahrheit und verteidigst sie und glaubst sie. Oder ein anderer sorgt dafür, dass du auf Lügen dein Leben baust. Es gibt dort keine Neutralität. Es gibt dort, wenn wir passiv sind, nicht die Möglichkeit, dass wir ein richtiges Fundament haben. Das gibt es nicht. Das ist ein Irrtum. Und das ist so, so wichtig in Bezug auf diese grundsätzliche Tatsache unserer Errettung. Also entweder du sorgst dafür, dass dein Fundament Wahrheit ist. Und ich denke, das kann nur gehen, indem wir regelmäßig und das uns zur absolut festen Gewohnheit wurde, eben Wahrheit aufzunehmen. Wir müssen Wahrheit kontinuierlich nachtanken. Und wenn wir das nicht tun, werden wir ein Fundament von Lügen haben. Das ist nicht in einem Augenblick getauscht, aber immer dann, wenn wir nachlassen, dafür zu sorgen, dass wir auf Wahrheit gegründet sind, immer dann wachsen die Lügen. Also das überlagert sich und der Teufel ist nicht fair. Der Teufel hat keinerlei edlen Motive, er hat nie den Gedanke, ja gut, da ist der Bruder oder die liebe Schwester und die sind ja schon über die Jahre recht stark gewesen im Glauben. Also wenn dir jetzt mal so eine Zeit ist, wo es irgendwie ein bisschen zweifelt, will ich mal nicht so sein. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Also er brüllt noch so wie ein Löwe, aber Zähne hat er eigentlich keine mehr. Also lassen wir das hinter uns, mit diesen Lügen in irgendeiner Art Gemeinschaft zu leben. Es gilt für dich, weil es so aufgeschrieben steht. Wenn du Schuld bekennst, dann ist er treu und gerecht und vergibt dir diese Schuld und reinigt dich davon. In dem Moment, wo du bekennst. Ja, und was ist 10 Sekunden danach? Ja, dann ist es vergeben. Und er wird das nie wieder rausholen, nie wieder nennen, nie wieder vorbringen. Also ich stelle mir das so vor, dass die Kinder Gottes weltweit, die diese Tatsache gelernt und begriffen und glauben und verinnerlicht haben, dass wir ja alle, wenn wir erkennen, wo wir falsch waren, wo wir gesündigt haben, dass wir um Vergebung bitten. Und ich glaube, dass da im Himmel riesige Datenbankbewegungen im Gange sind, wo ständig wieder Dinge gelöscht werden. Gott hat sich festgelegt, unsere Sünde zu vergessen. Und da Gott an sich nie irgendetwas vergisst, in Ewigkeit nicht, gehe ich davon aus, dass er beschließt, das zu vergessen. Er muss das entscheiden. Wir vergessen ja Dinge, weil wir sie vergessen. Aber ich denke, bei Gott ist das nicht so. Gott beschließt es zu vergessen, weil er versprochen hat, wenn er uns vergeben hat, das zu vergessen. Und die Bibel sagt, wenn unsere Schuld so rot wäre wie Blut, dann werden wir doch schneeweiß. Das ist eines unserer zentralen Blöcke in unserem Fundament. Und es gilt, das zu verteidigen und Lügen draußen zu halten. Wir sind tatsächlich in höchster Gefahr, wenn wir nicht aktiv und kontinuierlich gegen Lügen vorgehen. Dann sind wir wirklich geistlich in Gefahr. Das bedeutet nicht sofort, dass wir jetzt total vom Glauben abfallen und dass wir übermorgen in die Moschee gehen oder uns bei Google suchen, woher der nächste islamische Gebetsraum wäre. Das bedeutet das nicht. Aber unser Christsein wechselt dann über von Leben im Geist zu Leben aus der Seele. Und das ist immer damit verbunden, dass wir uns nahezu permanent, latent mies fühlen. Und die nächste Lüge, wenn das der Teufel ein Stück erreicht hat, dass wir uns immer irgendwie ein kleines bisschen mies fühlen, ständig das Gefühl haben, ja, eigentlich reicht es nicht. Eigentlich ist Gott noch nicht mit mir zufrieden. Ich müsste ja noch hier und hier und hier. Wenn wir das ein Stück erlaubt haben, dann kommt das Ding obendrauf, ach, lass es sein. Wenn du das alles nicht hättest, war das Leben viel einfacher. Dieser ganze Nerv, mit dem Jesus folgen und was man da alles muss, guck doch mal den Nachbarn neben dir, wie leicht der das dagegen hat. Die Lüge kommt dann auch irgendwann. Also wir fallen nicht schlagartig völlig vom Glauben ab und leugnen Jesus oder sonst was. Aber ich glaube, das Leben im Geist ist in der Wahrheit Leben. Und wenn wir mit Lügen Pakte schließen, wenn wir Lügen gedeihen lassen, dann verschiebt sich unsere Nachfolge in die Seele hinein und wir leben aus der Seele heraus Christsein. Und aus der Seele heraus Christsein leben bedeutet, dass wir ganz massiv unseren Gefühlen unterworfen sind. Und das bedeutet auch, dass wir dann ganz viel uns beschäftigen, was alles verboten ist und was wir alles nicht dürfen. Was wir aber eigentlich doch gerne wollen würden, wenn wir denn ehrlich wären. Also wenn das ganz viel unsere Gedanken füllt, was wir als Christ alles nicht dürfen und was alles verboten ist oder was alles gefährlich sein könnte, das ist für mich ein Indiz, dass Christsein aus der Seele gelebt wird. Also von daher ist das existenziell und letzten Endes wird es entscheiden über unser ganzes Leben hier. Das Leben im Geist bedeutet, Tatsachen aus dem Wort Gottes so zu nehmen, wie sie stehen und vehement zu verteidigen gegen jede Lüge. Und der Teufel hat gegen jede dieser Tatsachen Lügen bereit, gegen jede. Und wir kennen das, wir haben darüber zigmal gepredigt. Der Teufel kommt immer mit dieser latenten Infragestellung. Sollte das wirklich so sein? Sollte Gott gesagt haben? Nein, ich sage euch mal die Wahrheit. Das ist eigentlich ganz anders. Dass ihr nicht von dem Baum essen dürft, ist, weil Gott euch das nicht gönnt. Das ist immer seine Methode. Also lasst uns da ganz praktisch im Alltag merken, immer wenn wir etwas lesen im Wort und aus dem Hintergrund, ey, ist das wirklich so? Dann weißt du ab heute, von wem das kommt. Es kommt vom Teufel, es kommt aus der Finsternis. Wir bekennen Schuld und er vergibt sie uns. Und wir haben es gelesen, alle, die sich durch ihn Gott nahen, die kann er völlig erretten. Gott kann. Und zwar völlig. Da braucht es keinen Beitrag mehr. Da muss nicht irgendwann noch was ergänzt werden. Also ich bitte euch, so neu diese Tatsache in unser Herz hineinnehmen und vehement verteidigen. Weil es ist möglich, das können wir im 1. Johannesbrief studieren und ich glaube auch im Petrusbrief gibt es noch eine Passage, dass wir mit einem guten Gewissen leben können. Aber das gute Gewissen wird ruhig und wird gut, wenn es durch unseren Geist in die Wahrheit gebracht wird. Und dieser Übergang, das ist das, was der Teufel gerne hätte, uns herauszubringen aus einem Leben im Geist und hineinzubringen aus einem Leben, in ein Leben aus der Seele. Und das ist in jedem Falle anstrengend und kompliziert und schwierig. Gedanken drehen sich dann irgendwie immer im Kreis. Und deshalb müssen wir biblische Wahrheiten verteidigen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir Leute sind, die da keinerlei Schutzmauern aufbauen und die nicht im Training sind, Gedanken zu unterscheiden, die nicht im Training sind, Moment, was denke ich hier, was sagt das Wort falsch? Und das kann Kraft kosten über manche Strecken. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass das richtig Kraft kosten kann, in Gedanken Hygiene zu halten und sich zu überlegen, was denke ich hier, ist das überhaupt wahr oder ist das nicht wahr? Das gibt Phasen, wo das anstrengend sein kann. Wenn wir diese Dinge nicht tun, wenn wir da nicht im Training sind, wenn wir nicht lernen, Kinder Gottes zu sein, die über ihre Gedanken wachen, werden wir in dieses seelische Ding abkleiden und wir werden damit echt zur Gefahr für andere. Unsere Art von Beeinflussung zu unseren Geschwistern ist dann wirklich nicht gut und ist gefährlich. Und solche Arten von Dienste bringen nichts Gutes hervor. Also dieses Fundament aus Wahrheit, ohne dem es absolut nicht geht. Darum tobt der Kampf. Und wenn wir dafür nicht sorgen, dann werden wir auf Lügen unser Leben bauen. Und das bedeutet, dass wir am Ende verlieren, dass wir selber dabei Schaden nehmen. Das bedeutet, wir haben dann die Probleme. Das macht etwas mit uns. Ich denke, dass fast ausnahmslos alle von uns getauft sind mit Untertauchung im Wasser. Es gibt Momente in unserer Nachfolge, wo wir diese Tatsache verteidigen müssen und wo wir anderen Gedanken eine Absage erteilen müssen. Und wo wir das lesen und sagen, ich bin getauft in den Tod von Jesus hinein. Und damit ist mein alter Mensch gestorben und ich bin mit auferstanden zu einem neuen Leben in Christus. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung in Christus. Es gibt Phasen, wo du dir das sorgen musst und wo du daran festhältst. Also ein Großteil unserer Probleme sind dort angesiedelt, wenn wir das vernachlässigen, wenn wir dort faul sind und uns den Gedanken einfach hingeben, als könnten wir das nicht steuern, als hätten wir keine Möglichkeit, das zu ändern. Aber durch unsere Erlösung sind wir in diesen Stand hineinversetzt, dass wir über unsere Gedanken herrschen können. Wir können darüber herrschen. Und ein Fundament aus Wahrheit zu haben, hat eben etwas damit zu tun, dass wir das zur festen Gewohnheit haben, im Wort Gottes zu lesen und das nicht nur um Informationen zu sammeln, sondern damit immer wieder und immer wieder Wahrheit nachgetankt wird, das Fundament immer wieder gestärkt, immer wieder, wo Risse sind, neu ausgebessert, immer wieder erneuert, immer wieder lebendig. Wenn ein Kind Gottes diese Dinge in Gedanken nicht reinhält, dann lauern diese ganzen Fallen, in die wir dann fallen. Das ist zum einen Selbstmitleid, das ist eine der klassischen Fallen aus der Finsternis, uns Glauben wegzunehmen und über Situationen ein völlig verkehrtes Bild zu zeigen. Wenn wir uns Selbstmitleid hingeben, wenn wir dem in uns Raum geben, in irgendeiner Weise, ich glaube, wir können nicht mehr realistisch Vorgänge oder Sachverhalte wahrnehmen. Ich glaube, dass wir dazu nicht mehr in der Lage sind. Das ist wie wenn du eine Brille aufsetzt mit blau gefärbten Gläsern und dann siehst du alles irgendwie blau. Wenn wir selbst mit Leid Raum geben, wenn wir solchen Gedanken laufen lassen, uns dafür Zeit nehmen und mit Selbstmitleid am Tisch sitzen, wir können geistliche Dinge nicht mehr realistisch wahrnehmen. Das ist eine klassische Falle. Ganzes Gebiet von Zweifel. Gott hat es ganz klar versprochen in seinem Wort. Das ganze Neue Testament ist voll davon. Und du musst nicht ein absoluter Bibelkenner sein, um eine Stelle zu finden, die das aussagt, dass Jesus für uns gestorben ist und uns vergeben hat und dass wir jetzt als eine neue Schöpfung leben im Geist und als gerecht und heilig vor ihm stehen. Sollte Gott das gesagt haben, ist denn das wirklich so? Immer wenn solche Ideen kommen, lasst uns registrieren, wo kommen die her? Was sagt das Wort? Wenn die Ideen etwas anderes sagen als die Heilige Schrift, dann sind sie falsch. Das ist so wichtig. Also wie wir über unsere Gedanken herrschen, wirkt sich aus auf unser ganzes Leben. Es hat etwas zu tun mit unserem Handeln, es hat was zu tun mit unseren Stimmungen, mit unserer Laune. Es hat auch sehr viel damit zu tun, glaube ich, wie uns unser alltägliches Leben gelingt. Ob wir viel Niederlage sind oder ob uns viele Dinge auch gelingen und wir sagen können, ich lebe im Segen und im Sieg und es wird immer besser. Also zumindest war es so meine Wahrnehmung während der Anbetungszeit heute, ohne dass ich da irgendwie Schuldzuweisung machen will. Aber das war so meine Wahrnehmung, dass das nicht klar ist. Und wenn wir schon sagen, jetzt bekennen wir Schuld, wenn du schon spürst, hier ist was zwischen mir und Gott, und dann bekennen wir Schuld und dann sind wir frei. Und dann ist es gut. Dann ist alles in Ordnung. Uns nicht mehr ein bisschen Verdammnis gönnen. Dann sind wir frei. Und die Tatsache, dass der Herr für uns ist, für dich ist, dass der Herr dein Herr ist, die ist davon völlig unberührt. Selbst wenn du sündigst, ist diese Tatsache völlig unberührt. Die Bibel sagt ganz klar, dass uns nichts aus seiner Hand reißt, dass uns nichts die Liebe Gottes wegnehmen kann. Auch nicht unser Fehlverhalten. Seine bedingungslose Annahme für dich ist völlig unberührt davon, dass wenn wir sündigen, sich die Sünde zwischen uns und Gott stellt. Das ändert Gottes Gedanken über dich nicht im geringsten. Gott ist so anders als wir. Wenn jemand uns gegenüber schuldig wird, dann sind wir auf die Person sehr schnell ärgerlich. Das ist bei Gott nicht so, weil die Bibel sagt, dass der Zorn, den Sünder erzeugt, auf Jesus lag. Jesaja 53. Alle Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden haben. Das bedeutet, selbst wenn wir einen Fehltritt uns leisten, ändert das nichts daran, dass Gottes Gedanken über dich gut sind und voller Freundlichkeit und Güte und Barmherzigkeit sind. Und dass Gott einfach den Moment sehnsüchtig herbeisehnt, wo wir zu ihm kommen und umkehren. Und nichts lieber tut, als uns sofort zu vergeben. Also bitte lasst uns da vorwärts kommen. Wir müssen in unseren Versammlungen dort mal einen Schritt weiterkommen in den nächsten Jahren, dass wir uns nicht nahezu jeden Sonntag beschäftigen müssen mit unserer Verdammnis, die wir die ganze Woche lang so schön gepflegt haben und wo wir mit Elsterglanz geputzt haben, dass die auch schön glänzt und dass unsere Verdammnis so richtig schön, schwer und monumental über uns hängt und wir ohne nachzudenken all unsere Versorgung hererzählen könnten und was alles wieder nicht gereicht hat und wie mies wir sind und dass wir in einem Wettbewerb, wer ist der mieseste von allen, wir alle den ersten Platz belegen können. Wir müssen da mal rauskommen aus dem Ding. Weil der Herr sieht uns in keinem Moment unseres Lebens so, wie wir uns da oft sehen. Und damit sollen wir aufhören. Wir sollen glauben, was das Wort sagt. Wenn ich gesündigt habe, bitte ich um Vergebung, dann bin ich frei. Und bitte den Heiligen Geist, mir zu helfen. Und wenn ich wieder gesündigt habe, bitte ich wieder um Vergebung. Und das noch 367 Millionen Mal, bis Jesus kommt. Und dem Herrn ist das nicht zu viel, sonst hat er das geschrieben in seinem Wort. Ab dem Moment reicht mir es dann. Hat er aber nicht. Zum einen, du brauchst die feste Gewohnheit, dass dein Fundament aus Wahrheit besteht. Wir müssen aufhören, uns damit zu trösten, dass wir dafür keine Zeit haben. Stellt euch vor, jetzt kommt Winter, es wird kalt draußen. Aus irgendeinem Grunde ist in unserem Wohnzimmer oder in der Küche das Fenster kaputt. Vielleicht hat der Nachbarjunge mit dem Fußball das durchgeschossen. Also die Scheibe fehlt. Wie lange würden wir überlegen und uns damit aufhalten und zögern, zum Tischler zu gehen und die Fensterscheibe wechseln zu lassen? Ich glaube nicht, dass jemand von uns den ganzen Winter das Fenster kaputt lässt, dafür die Heizung auf die 5 stellt, weil es ja dann kalt wird. Und zu überlegen, sollte ich zum Tischler gehen oder nicht? Wer weiß, hat er eine neue Scheibe und es ist ja auch so anstrengend. Vielleicht gibt er mir gar keine neue Scheibe. Sollte ich das tun? Nee. Also, und überhaupt, das ist jetzt auch so schlimm. Jetzt ist die Scheibe weg. Jetzt wird es ja kalt. Wenn es schneit, schneit es sogar ins Zimmer. Es ist so grausam. Seht ihr nicht, wie ich alle friere? Seht ihr nicht, wie kalt es bei uns ist? Guckt doch mal, wie schlimm es bei uns ist, wie die Kälte zum Fenster reinkommt. Ich meine, wer würde sowas tun? Die Scheibe ist kaputt. Wir lassen die erneuern, es ist wieder dicht und es bleibt warm. Aber in Bezug auf unser Versorgen handeln wir irgendwie eigenartigerweise so. Pflegen noch das Versorgen und gehen einfach nicht diesen kleinen Schritt. Neue Scheibe, Fenster wieder dicht, Wohnung bleibt warm, Schnee bleibt draußen. Es ist eigentlich nicht schwer. Es ist deshalb für uns kompliziert, wenn wir diesen Lügen zuhören, wenn wir dem Raum geben in unseren Herzen. Der Teufel kann nichts anderes als uns unter Verdammnis bringen. Er kann nur brüllen wie ein Löwe. Er kann nur uns diese Lügen vorhalten, dass wir uns verdammt fühlen. Aber wir müssen uns schon selber so fühlen. Wenn wir das nicht tun, kann er nichts machen. Der Teufel kann uns nicht Gefühle aufzwingen. Er kann es nicht, weil wir sind nicht mehr unter seiner Herrschaft. Also es ist alles unsere Entscheidung. Wobei ich sehr davor warnen würde, das ist wirklich seelisches Christsein, dass unser Glauben von Gefühlen abhängt. Ich bin sehr wohl der Meinung, dass unsere Gefühle eine große Bedeutung haben. Und die Gefühle werden auch dem folgen, was im Geist stattfindet. Und wir haben da viele Beispiele in den Psalmen, dass im Geist immer das Richtige startet. Und dann kommen die Gefühle dem nach. Und dann können wir auch fühlen, dass Freude ist in unserem Leben. Und wir wissen, das gibt Aufforderungen im Neuen Testament, dass wir uns freuen sollen. Und das ist auch möglich, sich zu freuen mit einer Freude, die vom Himmel kommt, über diesen ewigen Tatsachen. Aber wenn das eben die Wahrheit ist, die in unserem Leben regiert. Erlauben wir Lügen, uns zu regieren, können wir uns nicht freuen. Und dann auch nicht auf Kommando und auch nicht auf, jetzt freuen wir uns aber. Erlauben wir Lügen, sich in uns zu etablieren, wir können nicht schlagartig in Anbetung dann umschalten und dann auch mal ein bisschen jubeln. Wir können uns nicht dann, wenn wir das über lange Zeiträume erlauben und pflegen, wir können dann nicht schnell die Luftpumpe einsetzen und uns im Lobpreis aufpumpen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen das Fundament aus Wahrheit, weil der Teufel jede Lüge nutzen wird, um da Lügen reinzubauen. Aber er hat keine Kraft, das zu tun, wenn wir Wahrheit glauben. Manchmal trauen wir dem Teufel irgendwie mehr Allmacht zu wie dem Herrn. Aber das ist nicht der Fall. Wir sind nicht der Spielball zwischen Mächten, sondern wir regieren mit Jesus. Du bist nicht irgendwie ein kleines Wesen, was zwischen Hammer und Amboss gerät. Epheser 2 sagt ganz klar, dass wir mitsitzen in der Himmelswelt und regieren. Regieren bedeutet für mich, wir sagen, wo es lang geht. Ich habe in den letzten Monaten echte Lektionen gelernt auf diesem Gebiet. Ich hatte da echte Prüfungen vor dem Herrn, wo Gott wissen wollte, wie weit das damit her ist. Und ich kann bezeugen, dieser schnelle Spruch, den wir alle drauf haben, Gott ist treu, habe ich in einer Dimension erfahren wie noch nie in meinem Leben zuvor. Gott ist treu. Und noch eine Sache ist mir wichtig, dass Gott unterscheidet zwischen Sünde und Fehler. Wir tun manchmal Dinge oder wir machen Fehler, ohne dass wir das wollten. Und es gehen dann Sachen schief. Und manchmal hat das auch irgendwie Folgen oder Konsequenzen für uns oder für unsere Familie, für unser Umfeld. Und ich habe wirklich erfahren, dass der Herr jederzeit bereit ist, unsere Fehler auszubügeln, egal wie blöd wir sind. Ich hatte habe vor ein paar Monaten wirklich eine große Blödheit vom Stapel gelassen. Und ich bin heute noch sprachlos, wie Gott bereit ist, unsere Fehler auszubügeln. Er hat nicht im geringsten diesen Wesenszug. Das Ding lasse ich dir jetzt mal auskosten. Jetzt musst du da durch. Das hast du dir eingebrockt, nur sieh zu. Das ist nicht in seinem Wesen. Für mich hat es eine neue Bedeutung gewonnen, dass der Charakter Gottes total rein ist. Und dass er tatsächlich nichts anderes denkt, als was hier in diesem Buch über ihn steht. Sein gesamtes Dasein ist in sich 100% stimmig. Es gibt bei ihm nicht eine Millisekunde, wo Gott zweitgleisig fährt, was anders sagt, als er denkt. Sein Wesen ist total rein und total klar. Und er hat sich festgelegt, uns vorbehaltlos zu lieben und uns anzunehmen als seine Kinder. Und das wird sich nie ändern und zu keiner Zeit denkt er irgendetwas anderes. Mit unserem Handeln sind wir außer Reichweite, das bei ihm zu ändern. Das ist so gewaltig. Gott bügelt unsere Fehler aus. Die Frage ist unsere Haltung, wie wir zu ihm stehen. Für mich war das ein ganz markanter Punkt. Ein paar von euch wissen das ja auch. Wir hatten bei uns zu Hause eine große Baumaßnahme und während des Baues wurde das alles sehr viel größer und sehr viel mehr, als wir das wollten oder als wir das dachten oder geplant hatten. Und während des Ganzen kriegte ich mit, dass die Vorbereitung nicht gut war und dass das Ganze auch finanziell ein Ausmaß annimmt, was das, was wir an Geld hatten, bei Weitem überstieg. Und das war für mich ein echtes Problem. Es war nicht so, dass da irgendwie ich ein bisschen Bauchdrücken hatte, weil ich jetzt noch dieses oder jenes Konto anreisen müsste, sondern was am Ende an Rechnungen stand, überstieg das, was wir haben an Geld bei Weitem. Und menschlich gesehen bedeutet das Schulden machen, nicht bezahlen können, was auch immer. Und all diese Dinge liefen ab. Was hast du denn da wieder angerichtet? Du bist der Familienvater, du bist das Haupt der Familie, du bist verantwortlich. Du musst wissen, wo sowas hinschießt. Guck dir das jetzt an. Wie willst du das jetzt lösen? All diese Gedanken fuhr der Teufel auf. Und das nicht zu knapp. Und auch nicht irgendwie zaghaft und vorsichtig. Und ich habe mich echt auf Gott geworfen. Ich sage, ja, ich sehe, das war ja eine Riesenblödheit von mir, aber es ist zu spät. Ich hätte das alles eher checken können. Es wäre wahrscheinlich offensichtlich gewesen, aber ich habe es nicht gecheckt. Jetzt sitze ich in dem Schlamassel. Herr, ich flehe dich an, helf mir. Dann kommen all die Ideen, wie man das jetzt lösen kann. Bankfragen nach Kredit, wusste ich aber, ist sinnlos. Wie viele Kinder haben Sie? Woher Geld? Leute fragen. Und ich habe echt mich auf Gott gesagt, Herr, ich gebe zu, das war einfach eine Riesenblödheit. Aber jetzt, ich kann es nicht zurückdrehen, es geht nicht. Und dann kam ein Moment, wo mir innerlich deutlich wurde, dass Gott sagt, du kannst Leute fragen und die werden dir helfen. Ich bin in einer hervorragenden Gemeinde. Da ist Hilfe da ohne Ende. Wunderbar. Aber ich will, dass du dich auf mich verlässt. Und ich würde es gut finden, dass du keinen fragst. Ich sage, toll. Jetzt stecke ich in diesem Mist. Ich habe wirklich Rechnung zu zahlen. Und das Geld ist nicht da. Es existiert nicht. Es ist nicht vorhanden. Und jetzt soll ich keinen fragen. Und ich habe aber begriffen, das ist echt eine Lektion, die Gott da für mich hat. Ich sage, okay, wenn ich jetzt hier irgendwas lernen soll, wenn hier was durchgebrochen werden muss, die Gelegenheit. Das habe ich schon so gelitten, jetzt muss es ganz durch. Ich habe echt gelitten, das kann ich euch sagen. Also auch meine Frau hat mich da sehr versucht aufzubauen, aber das gelang nicht immer. Ich habe viele Nächte wenig geschlafen und 100.000 Mal das Ding durchdacht, immer wieder von vorne. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch, das Problem, 300.000 Mal zu durchdenken? Aber du kommst eigentlich immer nur an dasselbe Ende, ne? Also ich bin immer wieder an demselben Ausgang rausgekommen, um wieder anzufangen, um wieder an demselben Ausgang zu kommen und wieder und wieder und wieder. Und das ging tagelang, wochenlang. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, wenn ich das jetzt so wahrnehme, wenn das wirklich von dir ist, weil dann kommt da der Teufel immer noch dazwischen, ne, das ist gar nicht von Gott, was du jetzt gehört hast, das ist von dir. Das gilt ja dann auch zu unterscheiden. Aber ich habe mich dann festgelegt, ich sage, okay, dann gehe ich auch nicht los und frage irgendwie um Hilfe, obwohl es mir sogar angeboten wurde. Dann verlasse ich mich wirklich alleine auf dich. Und nun bin ich aber gespannt. Wie soll denn das gehen? Weil ich wusste nicht, wie es gehen soll und war mir sicher, dass das für Gott auch schwierig ist, aber es war nicht schwierig für Gott. Also echt erstaunlich. Ich kann das jetzt gar nicht genau in Fakten richtig deutlich machen, aber wir haben zur Stunde alles bezahlt und das bisschen Geld, was wir hatten, was wir dafür verwenden wollten, was also die Hälfte von dem war, was ich bezahlen musste, das ist sogar noch da. Und ich habe hier echt eine Lektion gelernt, dass Gott sagt, ja okay, das war ein Fehler, aber ich bin doch da. Also Gott ist bereit, unsere Fehler auszubügeln. Das Einzige, wo Gott nicht mitgeht, ist, wenn er uns von Dingen überführt und wir sagen, nein, das ist mein Recht, hier bestimme ich. Das ist der einzige Punkt, wo Gott nicht mitgeht. Oder wenn wir sagen würden, diese Sünde, ich sündige weiter, weil die anderen machen das auch oder ich kann nicht anders. Das ist das, wo Gott nicht mitgeht, wie es der Greg Violi gesagt hat. Gott gleicht und bügelt unsere Fehler aus, aber er toleriert niemals Stolz oder ein sich gegen ihn erheben. Und ich bin da so begeistert davon, dass Gott so treu ist und dass er das nicht einfach gelassen hat, dass wir da als Familie echt in finanzielle Probleme gekommen wären und dass er gesorgt hat durch liebe Menschen, die sich da auch haben bewegen lassen. Und ich weiß es zum Großteil nicht, wer es war, aber wir hatten so viel Geld im Briefkasten und so viel Geld kam zu uns, das ist ultimativ. Also sollte jemand von euch das gewesen sein, habt herzlich Dank. Das war für mich eine Riesenlektion, dass Gott treu ist. Das hat für mich eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Gott ist treu, auch wenn ich großen Blödsinn ankeile. Gott ist da und hat mir geholfen. Ultimativ. Jetzt kann ich mich also auch freuen über das alles, was da geworden ist. Das konnte ich, nachdem es fertig war, nicht, weil ich wusste, wer bezahlt das jetzt. Und irgendwie, Gott hat bezahlt. Das ist so gewaltig. Also für mich selber war das enorm wichtig, weil wir haben alle so Grundprägungen und eine meiner Grundprägungen ist, wenn du das Ding loslässt, musst du die Konsequenzen tragen. Aber ich habe mich echt auf den Herrn geworfen, ich habe mich gedemütigt und Gott gab Gnade und dieses Prinzip ist ihm immer wieder das, was sich da durchzieht. Und der Herr gibt dir dieselbe Gnade und noch viel mehr und er ist wirklich treu. Und wir müssen aufhören, diesen Lügen zu glauben, dass Gott ärgerlich wird, weil wir Fehler machen. Oder dass sich Gott deshalb von uns abwendet. Dass er uns dann nicht mehr sehen will. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich denke, dass das wirklich vom Heiligen Geist ist heute, dass wir diese Grundfrage unserer Errettung, diese Konzentration, dieses Kernthema, ein anderer hat bezahlt für mich, damit ich jetzt aus Glauben errettet bin. Römerbrief zeigt das so klar, dass wir das heute mitnehmen und sagen, das ist es, das gilt für mich, ich bin ein errettetes Kind Gottes. Und unser Gewissen kommt dem nach, wenn diese Tatsache neu in unserem Geist verankert ist, haben wir ein gutes Gewissen und wir schleichen nicht mehr so gedrückt durch die Gegend, weil uns allgegenwärtig unser Versorgen vor uns ist. Das ist unser Kampf des Glaubens. Die Schriftstelle dazu, ich nenne die ganz bewusst am Ende, damit wir nicht bei bekannten Schriftstellen immer so in geübte Gedankenmuster kommen, dass wir das so tun sollen, unsere Gedanken sauber halten. Oder vielleicht mal einen Test. Was spontan würdet ihr von der Schriftstelle dafür in Anwendung bringen? Gedanken sauber halten. Was steht denn da? Genau. Römer 12, 2. Noch eine andere ganz zentrale Stelle, wo es um Gedanken geht, 2. Korinther 10. Ganz klar die schriftliche Aufforderung. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Das bedeutet, wir leben hier, wir können uns hier anfassen, wir essen und trinken, wir leben hier. Aber wir sind, wenn da steht, wir wandeln nicht mehr nach dem Fleisch, wir sind den Gesetzen dieser Welt nicht mehr unterworfen. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Das ist nicht, ach, Kopf hoch, es wird schon wieder. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und da geht es um Festungen in uns. Und die müssen zerstört sein. Festungen, Gott mag mich nicht. Festungen, Gott vergibt mir nicht mehr. Festung, ich bin zu niedrig, ich bin zu schlecht, ich bin zu dumm. Für mich gibt es keine Hoffnung. Die müssen zerstört werden. So zerstören wir Vernünfteleien. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das meint diese Schriftstelle. Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi bedeutet, wir denken, was das Wort Gottes sagt. Und wir erlauben unseren Gedanken nicht, außerhalb des Gehorsams Christi sich zu bewegen. Und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Das heißt, wenn wir uns dabei ertappen, in Selbstmitleid, in Anklage, in Ärger, in Zorn Ausflüge gemacht zu haben, bringen wir unsere Gedanken zurück. Was sagt das Wort? Und so verhalten wir uns. Und wir haben die Kraft, das zu tun, weil der Heilige Geist da ist. Und wir haben die Kraft, das Richtige zu denken. Und die Erneuerung unseres Sinnes ist ja nicht bloß die eine Stelle, gibt's noch mehrere, aber Römer 12, 1 und 2. Das ist das zentrale Thema, dass unser Sinn, unsere Haltung, unsere Gedanken erneuert werden. Dass wir Christi Sinn haben. Also das ist unsere Verantwortung. Also jeder für sich selbst. Kein anderer Mensch kann dir in dem Bereich einen Beitrag geben, kann für dich dort etwas erledigen. Das ist deine Verantwortung. Wir können uns darin ermutigen gegenseitig und darin unterstützen. Aber du selber musst deine Gedanken unter dem Gehorsam Christi halten. Und wir müssen dahin kommen, dass wir in der größten Niederlage, in der widerlichsten Sünde, ganz unten immer noch die Basis bei uns ist, Gott hat mich lieb und ich kann jetzt sofort zu Gott kommen. Denke nie wieder, jetzt will mich Gott nicht sehen. Jetzt reicht es Gott mit mir. Jetzt ist er mit mir fertig. Denk das nie wieder. Wenn du das jemals gedacht hast, kehr davon um und denke das nie wieder, dass Gott mit dir an den Punkt käme, wo er sagt, du nicht. Halt dein Herz dort bei ihm, dass er für dich ist und dir gerne vergibt und der Heilige Geist an deiner Seite ist, auch Sünde überwinden zu können oder aus Gebundenheiten frei zu werden. Und halten wir das in Gedanken fest, wir haben den Hohepriester Jesus, der sich persönlich für dich und für mich einsetzt. Und zwar ist das nicht ein Priester vom Geschlecht her ernannt, sondern ein Sohn. Und wir haben diesen Bund, der aufgrund besserer Verheißungen ist und deshalb der bessere Bund ist. Halten wir das fest. Und dann kommen wir in Phasen von Prüfungen, wo Gott uns einen Test gibt. Und diesen Test braucht er nicht, um zu wissen, wie wir reagieren, sondern wir brauchen diesen Test, um über uns selber da in Wahrheit zu kommen. Wir brauchen den Test, um dann zu registrieren, aha, also an der Stelle stehe ich wirklich. Wir brauchen das, um zu registrieren, hier bin ich durch oder hier muss ich noch lernen. Deshalb tut er das. Und das Ganze ist eingehüllt in einer unaussprechlichen Liebe und Barmherzigkeit. Also das ist der Knackpunkt, unsere Gedanken über Gott. Er wird zu keiner Zeit irgendwie hämisch sich zurücklehnen, habe ich gleich gewusst. Dass du hier versorgst, das wusste ich sowieso. lass es. Check das ab. Wie stehst du zum Herrn? Was traust du ihm dazu? Sein Herz ist vollkommen rein. Deshalb redet der Greg Violi von der Schönheit des Königs. Weil das ist das ultimative, überragende und absolut einmalige. Wie es der Jan heute sagte, wir haben in allen anderen Religionen einen Gott, der unberechenbar ist und vor dem man sich massiv fürchtet. Das ist das Einmalige an Jesus, dieser herrliche Charakter voller Liebe und Wärme und Barmherzigkeit und Gnade. Deshalb, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So hat Gott die Welt geliebt. Also dieses Ding in Gedanken ist so wichtig. Und ich möchte euch das neu mitgeben. Wir müssen es als feste Gewohnheit haben, dass unser Glaubensfundament aus Wahrheit besteht. Also aus diesen letzten Jahren Erfahrungen von Gesprächen hier in der Gemeinde und auch von außerhalb. Es gibt einen ganz, ganz eindeutig erkennbaren Zusammenhang. Wenig im Wort gegründet, große Probleme oder nicht in der Lage, mit großen Problemen umzugehen und sehr stark im Wort gegründet, sehr große Stärke, mit Problemen so umzugehen, wie es das Wort sagt. Es gibt einen ganz engen Zusammenhang. Werft die ganzen Argumente über Bord, die uns irgendwie da erklären wollen, dass das nicht geht und dass das schwierig ist. Wenn uns mitten im Winter die Fensterscheibe fehlt, wir alle werden die Zeit aufbringen, die am nächsten Tag zu wechseln, wenn es draußen schneit ohne Ende und auf dem Fensterstock schon 10 cm Schnee liegen. Wir alle werden die Zeit haben, das Fenster wechseln zu lassen. Warum wir das nicht tun, warum wir der Meinung sind, wir können uns das leisten, wochenlang nicht im Wort zu lesen und unsere Gebete sich auf alle guten Gaben beschränken am Tisch, weil wir nicht wirklich glauben, dass das was mit uns macht. Es gibt keinen anderen Grund. Würden wir ernsthaft glauben, dass das uns Probleme beschert, wenn wir das vernachlässigen, würden wir das ernsthaft glauben, würden wir es nicht vernachlässigen. Aber wir sind da in diesem Irrtum, dass das trotzdem geht. Und von diesem Irrtum brauchen wir echte Erlösung. Und ich hoffe, dass das heute ein Beitrag dazu ist. Das ist eine Tatsache, dass das was mit uns tut, wenn wir das vernachlässigen. Wir brauchen das als eine feste Gewohnheit. Wahrheit muss in uns nein, jede Menge, so viel es nur irgend geht. Nicht dieses Abarbeiten, ich habe auch gelesen. Wir müssen dahin kommen, dass wir nahezu täglich aus diesem Buch der Heilige Geist uns ganz konkret etwas lebendig macht. Und das geht. Und das geht jeden Tag oder fast jeden Tag. Das geht. Und das sind die Bausteine, mit denen der Herr dann in uns das Fundament baut. Und wenn der Teufel dann kommt, wird immer unser Wahrheitsfilter hochgehen, wie so eine Firewall im Computer, wie so ein Antivirenprogramm. Wenn das da ist, wird immer unser Virenscanner hochgehen bei jeder Art Lüge, die da versucht einzudringen. Und das nennt sich dann ein Leben im Sieg. Und das ist auch ein Leben in echter Freude. Das ist dieses übernatürliche Leben, dieses nicht mehr unter den Umständen sein, dieses nicht mehr innerlich im Herzen zu kriegen zu sein für das Verkehrte und Falsche. Davon hat der Herr uns erlöst. Von den äußeren Umständen her glaube ich, dass wir alle noch in viel größere Probleme kommen werden wie heute. Ich sehe am Horizont, dass sich Verfolgung andeutet in unserem Land. Ich weiß nicht, ob ihr das registriert habt in den Nachrichten. Es wird jetzt an 5 oder 6 Universitäten werden islamische Imame ausgebildet in Deutschland. Man kann ab dem nächsten Studiengang islamische Theologie studieren in Deutschland. Verfolgung ist vor der Tür. Die Probleme werden gewaltig. Wir alle kommen in gewaltige Probleme. Jeder, der was anders predigt, redet Lügen. Aber parallel dazu werden wir mächtig im Sieg unseres Herrn leben. Und wir werden dahin kommen, wie es von einer Gemeinde berichtet ist im Wort Gottes, die es voller Freude aufnahm, dass man ihre Güter ihnen wegnahm. Wir werden dahin wachsen. Und darauf bereiten wir uns vor. Und wir werden aus diesem Buch leben, genauso wie wir von jeder Scheibe Brot und von jedem Mittagessen leben. Aber jetzt ist die Zeit, das zu trainieren. Jetzt. Glauben wir endlich, dass wenn wir das vernachlässigen, das für uns verheerende Folgen hat. Glauben wir das endlich. Wenn wir das glauben, werden wir das auch tun. Wenn du in deinem Reifen so eine Riesenschraube stecken siehst, dann gehst du mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dann nicht mehr 200 auf der Autobahn zu fahren, weil du glaubst, der Reifen könnte dann platzen und du würdest einen schweren Unfall erleiden. Der Grund, warum wir das vernachlässigen und denken, dafür ist keine Zeit, weil wir das nicht wirklich glauben, weil wir immer noch der Meinung sind, das geht schon. Wenn ich dann mal Zeit habe, dann lese ich mal ganz viel und dann hole ich das wieder auf. Das ist wie mit dem natürlichen Essen. Du kannst nicht noch ein oder zwei Wochen fasten, zwei Wochen Essen mit einer Mahlzeit aufholen. Also wenn du das versuchst, nehme ich an, dass du daran stirbst. Und so geht es im Geistlichen eben auch nicht. Dieses sich vornehmen, dann bete ich mal ganz lange. Das ist Unsinn. Wir brauchen das als feste Gewohnheit und wenn es einen Tag nicht war, dann den nächsten wieder. Nicht schon wieder den Gedanken Raum geben, ja, gestern habe ich es nicht geschafft, hat es ja heute auch keinen Sinn. Jetzt habe ich schon drei Tage nicht, dann kann ich es gleich lassen. Das sind alles Lügen. Also 2. Korinther 10, zentrale Stelle, was unsere Gedanken betrifft. Über das zentrale Ding unserer Errettung und wie der Herr zu uns steht. Und so leben wir. Wenn wir registrieren, hier habe ich gesündigt, wir bitten ihn sofort um Vergebung. Und der Umgang mit Sünde ist vielleicht ein separates Thema. Wenn meine Sünde Auswirkungen hatte auf andere Menschen, dann bringe ich das auch mit den Menschen, auf die es Auswirkungen hatte, in Ordnung. Und wenn es nur mich betrifft, dann eben zwischen mir und dem Herrn. Und wenn es Bereiche betrifft, wo ich finstere Gedanken hatte über Geschwister oder über Familienmitglieder, ohne dass sie das gemerkt oder dass sie davon wussten, dann behalte ich das auch für mich und bringe das mit dem Herrn in Ordnung. Es ist also, es bringt wenig und es ist sehr unweise. Ich habe über jemanden ganz bösartige Gedanken. Die Person ist aber völlig harmlos und weiß davon nichts. Und ich gehe dann hin und sage, du, also ich wollte dich mal um Vergebung bitten, dass ich über dich so ganz finstere Gedanken hatte. Also das ist kompletter Unsinn. Das ist sehr unweise, das tun wir nicht. Das bringen wir in Ordnung vor dem Herrn und damit ist es gut. Sonst erzeugen wir nur damit, dass die Person erst verunsichert ist. Was, warum hat denn da so schlecht über mich gedacht? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich weiß nicht, warum ich das jetzt erzähle. Vielleicht ist es für jemand wichtig. Also du registrierst, du hast gesündigt, du bittest um Vergebung, der Herr vergibt dir, das war's. Wollen wir mal an der Stelle einfach werden, nicht mehr kompliziert, nicht mehr Ausflüge ins Selbstmitleid, ich schaffe das ja nie, keine Ausflüge mehr, alle anderen sind schuld, keine Ausflüge mehr, das geht doch alles nicht und was von mir alles verlangt wird, es ist sehr, sehr einfach. Wir haben diese feste Gewohnheit, wir bauen ein Fundament aus Wahrheit, und das wird alles überstehen, was kommt. Und wir werden stehen. Und wir werden stehend den Tag des Herrn erwarten und empfangen. Egal, was auf uns zukommt. Und ich glaube, das sind krasse Zeiten. Die Geschwindigkeit, mit der es vorrückt in unserem Land, ist beängstigend. Ganze Diskussion um Zuwanderung, Religionsfreiheit. Beängstigend, die Geschwindigkeit. Aber wir werden stehen. Bis dahin, dieser Extremfall, wie wir das im Neuen Testament sehen, dass Kinder Gottes das aufgrund ihres Glaubens erlitten haben, dass man ihnen ihr gesamtes Hab und Gut weggenommen hat. Und sie haben es mit Freuden aufgenommen, weil sie wussten, dafür haben wir Lohn bei dem Herrn. Wir bleiben Gott treu und darüber freut sich Gott. Alle Gedanken des Vorbehaltes, des Misstrauens, des Wer weiß, wie Gott ist, und vielleicht kann den ja auch gar keiner wirklich kennen. All dieses Gedankengut, check dich da durch. Wie denkst du über den Herrn? Was glaubst du, wie er auf dich reagiert? Alles, was da nicht der Wahrheit entspricht, schaff das raus aus deinem Leben. Nimm diese Tatsachen her, Römer 3, 4, 5, 6. Es ist eindeutig erklärt, dass wir jetzt als Kinder Gottes eine neue Schöpfung sind und dass wir durch das vollkommene Opfer von Jesus sieht er uns als gerechte und gereinigte und heilige Kinder und Brüder und Schwestern. Da steht Epheser 2, 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Also das Ganze hat er getan, um seine Gnade zu erweisen. Wir leben aus seiner Gnade und wir sind allein durch seine Gnade gerecht gemacht. Und das glauben wir. Alles andere an Zweifel darüber und an Infragestellung dieser Tatsache ist dem Teufel zuarbeiten, ist ihm die Plattform geben, ist ihm das Ohr neigen, ihm zuhören, ihm einladen, komm Teufel, quäl mich, kommt ihr Folterknechte, bringt mehr Verdammnis. Und er kann wirklich nichts tun, was wir nicht erlauben. Weil wir sind nicht mehr unter seiner Herrschaft. Deshalb nehmen wir unsere Gedanken gefangen und dieser Gehorsam Christi meint dieses vollkommene sich selber hingegeben haben. Und wenn darin unsere Gedanken verankert sind, dann sind wir klar und dann können wir bestehen. Also diese zwei Dinge, nehmt die bitte mit und ich bitte euch, geht damit um, werdet da praktisch. Trefft da konkrete Entscheidungen, nehmt da konkrete Veränderungen im Alltag vor. Erstens, du verantwortest, aus was dein Fundament besteht. Entweder du machst es mit Wahrheit oder der Teufel wird es für dich mit Lügen bauen. Wenn du merkst, da muss ich Veränderungen vornehmen, bitte nimm Veränderungen vor. Wer hier praktisch, werde konkret. Wir haben hier nicht noch 300 Jahre Zeit. Und das Zweite ist, der Herr ist gut und er ist treu. Und er ist absolut für dich. Und es spielt für den Herrn keine Rolle, was in der Vergangenheit war und wo wir herkommen, wenn wir zu ihm gekommen sind. Dieser eine Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wurde, hat an diesem Moment noch gehört, dass er mit in das Paradies kommt. Es spielte keine Rolle, was da vorher auf dem Kerbholz hatte. Er kam zu Jesus und Jesus hat ihn angenommen. Denk das Richtige über Gott. Diese beiden Dinge. Nimm das mit. Dagegen läuft der Krieg aus der Finsternis. Wenn der Teufel das einmal geschafft hat, dass du mies über Gott denkst, ist alles gelaufen. Wenn wir darauf neu unser Schwergewicht legen, dass es uns zur Gewohnheit wird, dass wir achten, ich baue mein Fundament mit Wahrheit, ich denke Wahrheit, ich glaube Wahrheit, ich lebe in der Wahrheit, dann wird unser Gewissen uns nicht mehr verklagen. Dann haben wir ein gutes Gewissen. Und dann können wir uns freuen. Aber das kommt danach. So wie das im 1. Johannesbrief steht. Heiliger Geist, ich bitte dich, bei jedem von uns, wo da jetzt konkrete Gedanken gekommen sind, behalt uns das in Gedanken, bis wir das umgesetzt haben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, bleibe da bei uns und in uns, ermahne uns und halt uns dabei, bis wir konkrete Dinge geändert haben. Vater, wir wollen das vor dich hinbringen, dass wir nicht wirklich geglaubt haben, dass das Konsequenzen hat, wenn wir nicht darauf achten, uns mit Wahrheit zu füllen. O Jesus, ich will deinen Sieg erheben über der ganzen Überlagerung von alltäglichen Beschäftigungen. Dass wir da wieder rauskommen. Dass ganz neu unsere Sinne eingenordet sind auf das, worum es wirklich geht. Auf das, was jetzt tatsächlich wichtig ist. Herr Jesus, wir wollen dich dafür ehren, dass du dieses vollkommene Werk der Erlösung getan hast. Du warst total gehorsam. Du hast dich selber erniedrigt bis zum Tod. Herr, diese Tatsache nehmen wir neu an im Glauben. machen uns auf, wenn wir merken, wir haben gesündigt, wir bitten dich um Vergebung und du vergibst uns und reinigst uns. Und dann ist es so, als wäre das nie geschehen. Herr, wir legen uns heute vor dir fest, wir machen nicht mehr die Ausflüge hinein in Ausreden oder in Ärger oder in Selbstmitleid oder in Argumentation, warum das alles nicht geht. Wir wollen unsere Gedanken in der Wahrheit halten. Wir brauchen das, uns zu ernähren aus deinem Wort. Herr, vergib uns, weil wir das nicht als wirklich wichtig gesehen haben. Bitte dich, Heiliger Geist, mach das in uns zu einer großen Dringlichkeit. Lass uns unruhig werden, wenn wir das vernachlässigen. Helf uns da, Heiliger Geist. Bring uns hinein, dass das eine feste Gewohnheit in uns wird, die uns da keiner mal wegnehmen kann. Die durch keine alltäglichen Ergebnisse verdrängt werden kann. Jesus, Ehre sei dir dafür. Amen. Ich muss noch was anfügen, weil mir das jetzt eben gerade kam. Das betrifft das gesamte Thema, wie wir Entscheidungen treffen. Das ist ja was, was uns ganz massiv berührt als Kinder Gottes. Wir wollen ja leben nach dem Willen des Vaters. Wir wollen ja leben, dass es ihm gefällt. Wir wissen ja aus der Schrift, ganz bestimmte Dinge sind da klar geregelt. Und wir wissen, wenn wir anders leben, hat es verheerende Konsequenzen. Und das hängt sehr eng mit dieser Frage zusammen. Wie treffen wir Entscheidungen? Und da gibt es dieses Anfängersein im Glauben, was sich sehr fromm und sehr vorbildlich anhört, dass wir bei allen Dingen den Herrn fragen, was wir tun sollen. Das ist für eine gewisse Zeit legitim und auch okay, aber da muss es irgendwann weitergehen. Das ist häufig so in Kontakten, auch so, was von außen so zu uns kommt, immer wieder gehört. Ja, ich muss da beten, was der Herr da will, was ich hier tun soll, was ich da tun soll. Und da frage ich den Herrn und dann sagt er mir das. Wie lange bist du noch hier in Zwickau? Ja, meine Gottespläne sind höher als meine Pläne. Ich weiß noch nicht, wie lange der Herr will, dass ich hier bleibe. War vor kurzem so ein kleines Zitat jetzt. Also wenn wir eine Woche bekehrt sind, ist das okay. Aber wenn wir wirklich Jesus folgen und gestandene Jünger sind, lenkt Gott uns über unseren Willen. Und wir wollen das Richtige. Und wenn unser Fundament aus Wahrheit gebaut ist, wollen wir das, was Gott gefällt. Deshalb lernen wir im E-Kurs so ausführlich über das Ding, bloß Jesus hinzugefügt oder wirklich von neuem geboren. Als Jesus in Gethsemane war, gab es diese ganz entscheidende Stelle, wo auch Jesus, stellt euch vor, auch Jesus entscheiden musste, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und diese Entscheidung muss einmal gekommen sein in unserem Leben. Und wenn das eine saubere Bekehrung war und wir von neuem geboren sind, dann war das diese Entscheidung. Wenn wir jetzt im Geist leben, Gedanken sauber halten von Lügen und uns ernähren mit Wahrheit, wollen wir das Richtige. Wir kommen raus aus diesem Babychristentum. Herr Jesus, bitte zeig mir, was ich für Auto kaufen soll. Herr Jesus, bitte sag mir, wo soll ich hinziehen? Wo soll ich meine Wohnung mieten? Herr Jesus, bitte sag mir, soll ich jetzt rechts oder links laufen? Herr Jesus, soll ich das kaufen oder nicht? Wie gesagt, wenn du eine Woche bekehrt bist, ist das okay. Aber dort kommen wir raus. Der Herr will gegenüber, die etwas wollen. Hätte der Herr gewollt, dass wir in dieser Phase bleiben, ihn bei allen Dingen zu fragen, was wir tun sollen, dann hätte er uns in der Schöpfung, wäre dann nicht beschrieben, dass er ein Gegenüber wollte. Das ist etwas, was mir in jüngster Zeit sehr, sehr deutlich geworden ist. Abgesehen davon, dass wir in vielen Fragen dieser Entscheidungen völlige Freiheit haben und Gott nicht für uns entscheiden will und auch nicht wird. Gott ist nicht bereit, für dich zu entscheiden, wo du hinziehst oder wo du arbeitest, sondern du bist ein vollwertiger Mensch, von neuem geboren und damit ein Gegenüber für Gott. Das heißt, du musst wissen, was du willst. Und wir wollen das Richtige und darauf können wir uns verlassen, wenn wir gegründet sind in Wahrheit. Dann wird in dir ein ganz komisches Gefühl im Magen aufsteigen, wenn du dabei bist, das Falsche zu wollen. Das magst du. Das ist mir wichtig, weil das in diesem Zusammenhang steht und vielleicht gibt uns das auch irgendwie einen Anreiz, da reinzugehen, aus diesem was soll ich machen Ding rauszukommen. Wie gesagt, es mag diese Phase geben und ich will auch nicht irgendwie ein Urteil fällen über Leute, die so agieren, aber da ist mehr. Gott will gegenüber. Adam hat ja die Vollmacht bekommen, die gesamte Schöpfung zu ordnen und zu beherrschen. Das war das, was Adam sollte. Und das war gut. Und da steht sogar geschrieben, Gott war gespannt, wie er denn die Türen nennen würde. Also ist Adam nicht alle 10 Minuten zu Gott gekommen, Herr, ich habe jetzt hier das Tier mit dem langen gelben Hals, wie soll ich das nennen? Ach so, Giraffe. Okay, dann nenne ich das jetzt Giraffe. So, jetzt haben wir hier das mit dem großen Horn, wie soll ich das nennen? Nein, ihr könnt es nachlesen, Gott war gespannt, wie Adam das tun würde. Also Gott lenkt uns über unseren Willen. Wenn wir mit Wahrheit gefüllt sind, kannst du dich darauf verlassen, dass du das Richtige willst. Also es bringt uns mächtig vorwärts in dem ganzen Gebiet der Entscheidungen. Und es wird uns rausbringen, vor allem uns Männer, die uns das schwerfällt und wo wir dann lieber nicht entscheiden. Nicht zu entscheiden ist das Schlimmste, was passieren kann, weil dann in der Regel andere entscheiden und die sind in den seltensten Fällen gut. Passivität, Männer und so weiter. Also das ist mir noch wichtig anzufügen. Vielleicht ist es ein Anreiz, dass du sagst, ja Mensch, wenn das Ding dann mal gelöst wäre in meinem Leben, dass ich ständig beten muss, was ich machen soll, das war ja gewaltig. Weil dann hättest du Zeit in deinen Gebetszeiten, dich mal um das Eigentliche zu kümmern. Und du musst deine Zeiten nicht mehr damit füllen, Herr, was soll ich denn hier, was soll ich dort? Denkt immer dran, für die von uns, die Kinder haben, willst du, dass der 20-Jährige dich immer noch fragt, früh soll ich die grauen oder die braunen oder die schwarzen Socken anziehen? Würde dir das auf den Nerv gehen? Mir ja. Hauptsache, es sind Socken dran, ne? Versuch das mal von der Seite her zu sehen. Gott will ein Gegenüber und Gott will, dass du entscheidest. Und in den Dingen, wo uns die Bibel Freiheit lässt, bist du total frei und Gott freut sich an deiner Entscheidung. Und würde ich auch mit unterstützen. Also bitte versteht mich richtig. Es ist natürlich gut, sein Ohr offen zu halten. Herr, ist das in deinem Plan? Ist das von dir? Gefällt dir das? Aber das habe ich so viele Male erlebt in den letzten Jahren. Wenn überhaupt Gebete stattfinden, dann nur, was soll ich machen? Und Adam kam nicht alle 10 Sekunden, hat bei Gott geklingelt. Ich habe schon wieder ein Tier, das hat auch noch keinen Namen. Was machen wir jetzt damit? Und ich habe mir das mal an dem Beispiel durchgedacht. Würde ich das denn wollen, dass meine Kinder das mit mir machen auf Jahrzehnte? Nein, will ich nicht. Ich freue mich dran, Kinder werden erwachsen, treffen eigene Entscheidungen. Und ich freue mich drüber. Und das ist das, was auch dem Herrn gefällt. Amen.